Vielen Dank. Ja, für den Lobpreis. Es ist für mich wunderbar, mit Deutsch am Lobpreis wieder teilnehmen zu dürfen. Und da steckt so viel drin, was wir ja, Gott zurufen dürfen, wie wir ihm die Ehre geben können, durch das, was wir singen, durch das, wie wir es ihm singen. Und ihm gehört einfach alle Ehre. Amen. Ja, genau. In Afrika sagt man viel öfter Amen. Mal gucken. Ich habe mir es noch nicht angewöhnt. Bevor ich zu der Predigt komme, möchte ich einfach noch ganz kurz sagen, ich hatte am Anfang erwähnt, dass wir nur eine ganz kurze Vorbereitungszeit hatten, bis wir ausgereist sind und deswegen jetzt so im Nachklang die Gemeinden bereisen, die uns unterstützen und uns dort eben auch persönlich vorstellen. Wir als Velberter Mission, ich sage jetzt wir, weil ich damals mit zum Vorstand gehört habe, wir hatten den Thomas zum Nachfolger des Missionsdirektors vorgeschlagen, ohne dass ein Nachfolger bereitstand für die Arbeit in Mosambik. Und wir haben uns drauf verlassen, haben gebetet, haben erwartet, dass Gott zur rechten Zeit dann schon auch den rechten Menschen schicken wird. Und die Zeit ist aber immer kürzer geworden. Und irgendwann war es eben so, dass wir angefragt worden sind, ob wir die Arbeit in Mosambik tun. Und Gott hat Humor und er benutzt manchmal uns, wenn wir für etwas beten, als die Möglichkeit, wie er auf dieses Gebet antworten kann, als Gebetserhörung. Und ja, das, denke ich, darf man einfach so auch mit in den Alltag mitnehmen. Wir sind dann letztendlich gegangen, waren die Gebetserhörung auf den Nachfolger und Gott schenkt einfach Gnade und lässt das Werk dort weitergehen. Und bevor ich da mehr dazu komme, denke ich, schauen wir uns die Präsentation an. Ein paar Bilder, kleine Filmchen, die euch erstmal mit nach Mosambik mitnehmen und dann aber auch mit in das Projekt Moyo Mukuru. Ja, wir haben jetzt einige Eindrücke von diesem Leben in Mosambik so vor die Augen geführt bekommen. Ich denke, besonders eindrücklich ist einfach dieser Kontrast zwischen Arm und Reich, zwischen ja, diesem grünen Stadtpark auf der einen Seite und gleich wirklich nebendran dieses Leben auf diesem Müllberg. Oder eben auch, wenn man den UN Development Index, diesen UN Wohlstandsindex anschaut, Deutschland ist jetzt auf Platz 6 von 187 Ländern, Mosambik auf dem drittletzten Platz, nochmal weit, weit unter dem, wo die afrikanischen Geschwister wahrscheinlich herkommen, die hier bei euch echt zahlreich vertreten sind. Das ist schön. Man kann sich vielleicht so ein bisschen in uns hineinversetzen, als wie es uns ergangen ist, als wir vor ja, 3,5 Jahren gefragt worden sind, ob wir denn diese Arbeit übernehmen würden. Wir hatten so 3 Jahre vorher ein Haus gekauft in Heilbronn, wo das Ausgangspunkt von dem Film war. Zwar schon mit dem Vorbehalt, dass wir unser Herz da nicht dran binden werden, sondern wir wollen offen sein für Gottes Reden, wo es auch hingehen soll. Vor 3 Jahren, da stand unsere Sarah so vor der Einschulung und die Kinder, die Freundschaften, die sie gerade im Kindergarten geschlossen hatte, die musste sie eben zurücklassen dann, als wir gesagt haben, wir reisen aus. Unsere Eltern sind in einem Alter, wo man eigentlich sich um sie mehr kümmern sollte, als dass wir da jetzt unsere Koffer zusammenpacken und noch auf einen anderen Kontinent ziehen. Und es war so eine Situation, die hätte eigentlich nicht viele oder nicht so einen großen Umschwung in unseren Lebensumständen haben müssen. Aber plötzlich fragt uns Gott, bist du bereit, nach Afrika zu gehen? Und ich füge in Klammern hinzu, alles Gewohnte, alles Vertraute aufzugeben, an das du dich hier in Deutschland schon gewöhnt hattest. Und in der zweiten Klammer möchte ich dazu fügen, es wird dir zum Besten dienen. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Die steht im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Der Text lautet da, Römer 8, 28, was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil oder muss alles zu ihrem Besten dienen. Und Gott ist einfach gut. Er hat schon durch die Eindrücke heute Morgen und ich denke auch durch das, was er in euren Herzen vorbereitet hat, einfach dieses Kapitel mit vorweggenommen. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil, zu ihrem Besten dienen. Paulus, der schrieb diese Worte in einem Abschnitt des Römerbriefes, in welchem er einen besonderen Schwerpunkt darauf legt, dass wir an Gottes Zusagen festhalten sollen. Gottes Zusagen. Dass wir die Hoffnung, die wir durch Jesu Tod und Auferstehung haben, nicht einfach beiseite legen dürfen. Dass wir auch in allen Widrigkeiten, die uns widerfahren können, in allen Sackgassen, in die wir uns selber manövrieren können, dass wir dort den Plan Gottes in unserem Leben erkennen können und dass wir wissen sollen, dass wir wissen dürfen. Gottes Liebe zu uns ist unauslöschlich. Das beschreibt Paulus anschließend ziemlich komprimiert. Ich lese mal ab Vers 35 weiter. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die Hinrichtung? Und mit Vers 38 und 39 macht er weiter. Ich bin ganz sicher, und das durften wir vorhin auch im Lobpreis bekennen. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus beschreibt echt eng zusammengefasst, dass Gott uns zuerst geliebt hat, lange bevor wir auf der Bildfläche von dieser Welt erschienen sind. Und Paulus schreibt, dass Gott uns dazu auserwählt hat, dass wir seine Kinder sein sollen. Er hat uns dazu berufen, dass wir seine Kinder sein sollen. Er hat uns dafür gerechtfertigt und er hat uns damit Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Wir sollen, wir dürfen seine Kinder sein. Und warum verwendet Gott dieses Bild der Vater-Elternschaft so oft, wenn er von seiner Beziehung spricht, die er mit uns Menschen haben will? Was ist das Besondere an dem Verhältnis Eltern-Kind? Es ist doch dieser innige Wunsch der Eltern, dass es ihrem Kind gut gehen soll. Das fängt schon an, kurz nach der Geburt, wenn die Eltern das Kind aus dem Krankenhaus nach Hause bringen wollen. Die haben sich bestimmt Gedanken gemacht, was für eine Babyschale, was für ein Kindersitz kaufe ich mir denn, damit das Kind wohlbehalten nach Hause kommt. Oder später, welche Schule wähle ich denn für die Ausbildung für mein Kind? Doch das, eine Schule, wo mein Kind gute Förderung erhält. Oder später dann, welchen Ehepartner würden denn die Eltern für ihr Kind raussuchen, wenn sie das dürften? Doch einer, der es gut mit dem Kind meint. Jemand, der es lieb hat, der es mit seinen guten und weniger guten Eigenschaften schätzt. Die Entscheidungen, die Eltern für ihr Kind treffen, die sollen doch ihrem Kind immer zum Besten dienen. Und genau so ist Gott. Paulus führt in diesem Abschnitt verschiedene Beispiele an, wo ihm ja, im Prinzip bloß noch Extrema helfen, diese Dimension von Gottes Liebe irgendwie zu beschreiben. Man spürt, wie Paulus um Beispiele ringt, dass er das ja, beschreiben kann, dass er diese Dimension von Gottes Liebe einem bewusst machen kann. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Himmel oder Hölle. Es gibt einfach nichts, was Gottes Entscheidung, uns zu lieben, aufheben könnte. Es gibt nichts. das Einzige, was diese unauslöschliche Liebe verhindern kann, das ist unser eigener Entschluss, dass wir Gottes Liebe nicht erwidern wollen. Oder anders ausgedrückt, dass wir sein Erlösungsangebot durch Tod und durch Jesu Tod und Auferstehung nicht annehmen wollen. Und das wiederum, das kann ganz viele verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist es dem einen zu einfach, dass Jesus schon alle Schuld auf sich genommen hat und man selber nicht dafür leiden muss, dass man nichts tun muss. Vielleicht denkt der andere, ich muss mir doch irgendwie diese Erlösung erarbeiten. Ich muss doch irgendwas Schweres tun, um dazu beizutragen. Vielleicht ist es auch so der Gedanke, ich habe doch selber gar nichts so Schlimmes gemacht, als dass Jesus dafür hätte sterben müssen. Egal, was es auch immer sein mag. Es geht nicht anders, als dass wir uns dafür entscheiden müssen, Gott lieben zu wollen, Gott nachfolgen zu wollen, Gott die Leitung in unserem Leben überlassen zu wollen oder nicht. Jeder von uns muss irgendwann für sich selbst diese Entscheidung treffen, für ein Leben mit Gott oder für ein Leben ohne Gott. Und wir dürfen wissen, dass Gott uns dabei immer unseren eigenen freien Willen lässt. Aber auch, dass wir die Konsequenzen unserer Entscheidung tragen müssen. Positiv ausgedrückt, dass wir diese Konsequenzen dieser Entscheidung empfangen dürfen. Und jede Entscheidung, die wir treffen, die führt uns entweder ein Stück näher zu Gott hin oder ein Stück weiter von Gott weg. Genauso wie jede Handlung unserer Kinder das Wohlgefallen der Eltern ein bisschen mehr fördert oder ein bisschen mehr strapaziert. So macht jede Handlung, die ich als Christ vollziehe, die macht das Christentum, die macht Christus für Außenstehende attraktiver oder weniger attraktiv. Und es ist ja nicht so, dass wir unsere Kinder nimmer lieben würden, wenn die jetzt morgens beim Frühstück zum 5. Mal das Glas Milch umschmeißen. Aber es gibt Handlungen, die einen enger zusammenbringen, und es gibt Handlungen, die ein bisschen mehr auf Distanz halten. Unabhängig davon bleibt die Liebe der Eltern, die Fürsorge der Eltern zu ihren Kindern vorhanden. Es sei denn, das Kind verlässt aus eigenem Entschluss diesen Fürsorgebereich. Wenn wir sagen, jetzt ist gut, ich brauche euch nicht mehr oder ich will meinen eigenen Weg gehen. Ihr kennt bestimmt auch so diese Art von Fragen, wenn ich das und das tue, liebt mich Gott dann noch? Bin ich dann weiterhin errettet? So was Ähnliches ist mir wieder, bin ich gefragt worden während einem Seminar in Shimoyo, wo das Projekt Moyomokuro steht. Da hat ein Mitarbeiter der Gemeinde mich gefragt, wenn ich durch meinen Dienst für Gott Segen empfangen habe. Also er meint, ich bin mit Materiellem gesegnet worden. Ich habe ein Haus vielleicht aus Steinen. Ich habe einen Kühlschrank dort stehen, vielleicht auch einen Fernseher. Und er hat es angesehen als Lohn für seinen Dienst, den er sonntags im Gottesdienst getan hat. Wenn ich durch meinen Dienst für Gottes Reich Segen empfangen habe und ich mich dann von Gott abwende, nimmt Gott mir dann auch den Segen wieder weg? Meine Antwort war dann, dass es ja gar nicht das Entscheidende ist, was ich tue, sondern warum ich das tue. Was steckt hinter meinem Tun? Was für ein Wunsch lebt in meinem Herzen? Will ich mir alle möglichen Freiheiten in meinem Leben erlauben und dabei gerade noch so irgendwie am letzten Faden den Kontakt zu meinem himmlischen Vater halten? Oder fühle ich mich bei Gott sicher, aufgehoben, in seiner Hand, beschützt, versorgt, so dass ich im Normalfall gar nicht aus diesem Fürsorgebereich heraus will? Wenn ich Gott liebe, wenn ich ihn lieben will, dann spielen für ihn auch die ganzen Fehler, die ich in meinem Alltag zwangsläufig mache, nicht die entscheidende Rolle. Also ich meine, jetzt solche Fehler, die uns oft unbewusst unterlaufen und die ich selber gern vermeiden würde, wenn sie mir bewusst wären, diese Fehler, wenn ich merke, ach, das möchte ich nicht machen. Und jeder von uns hat da bestimmt einige im Laufe des Tages. Und keiner von diesen Fehlern wird mich von Gottes Liebe trennen können. Und weil ich das weiß, dann kann ich doch Gott auch diese Fehler, wenn sie mir bewusst werden, ohne Scham einfach ihm bekennen. Gott weiß da ja sowieso schon drüber Bescheid. Und ich weiß, dass er treu und gerecht bleibt, wenn ich meine Fehler, wenn ich ihm meine Sünden bekenne. 1. Johannes, Brief, Kapitel 1, Vers 9b. Denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns nicht anrechnet. Und ich weiß auch, dass Gott mir seine Liebe zusichert. Das steht im Römerbrief, Kapitel 8. Und ich darf mich auf diese Worte von Gott, die er hat festschreiben lassen, aufschreiben lassen, auf die darf ich mich berufen. Also die große Frage ist nicht, ob ich mich aus Gottes Gnade, aus Gottes Liebe überhaupt entfernen kann, sondern ob ich das will. Ob ich mich bewusst aus der Gnade, die Gott mir schenkt, mich entfernen will. Gott sichert mir nämlich diese Gnade und seine Liebe, seine Treue zu. Und er hat auch durch Jesus Tod am Kreuz alles dafür getan, dass ich seine Liebe und seine Gnade empfangen kann, dass da keine Sünde mehr zwischen ihm und mir steht, weil mir alle Sünde, alle Schuld bereits vergeben wurde. Und jetzt liegt es an mir. Will ich dieser Zusage vertrauen? Will ich seiner Zusage vertrauen, dass mir dann alles zum Besten geschieht, wenn ich ihm die Leitung in meinem Leben übergebe? Wir haben in Mosambik kein so ein Gesundheitssystem wie in Deutschland. Und der größte Teil von der Bevölkerung, der muss kilometerweit gehen, bis er zu einem Gesundheitsposten kommt. Entweder selber gehen oder wenn man zu schwach ist, wird man irgendwie aufs Fahrrad gesetzt und dann dahin transportiert. Und an so einem Gesundheitsposten, da warten dann viele, viele Menschen, meistens mehrere Stunden lang, bis sie ins Sprechzimmer kommen, zu einem Arzt. Nicht zu einem Arzt, das ist meistens irgendein Assistent, der angelernt wurde. Der stellt einem dann einige Fragen und schreibt dann eine Art Rezept draus. Oder überweist ihn in irgendein Provinzialkrankenhaus, das dann meistens auch ganz, ganz weit weg ist. Dann stellt man sich nochmal an, bis man zur Medikamentenausgabe kommt und bekommt dann diese Medizin, wenn sie vorrätig ist. Und so gehört es ganz einfach am Gottesdienst mit dazu, dass man am Ende vom Gottesdienst für Kranke betet. Und derjenige, der darauf vertraut, dass Gott heute noch heilen kann, der kommt dann nach vorne und dann knien dort, je nach Gemeindegröße, bei euch würde ich jetzt vielleicht so sagen, 10, 15 Leute hier vorne, und bringen damit ihre Hoffnung und ihr Vertrauen zum Ausdruck. Mein Vertrauen in Gott, dass er heute noch heilen kann und dass er die Krankheit von ihnen nehmen kann. Wie groß jetzt dieses Vertrauen tatsächlich ist, das zeigt sich dann nach 2, 3 Tagen, wenn die Krankheit immer noch nicht fort ist. Dann gehen nämlich viele zu irgendeinem Zauberdoktor oder zu sonst irgendeinem Heiler hin und vertrauen auf dessen Kräfte. Es ist so, als würden die Menschen nicht glauben, dass Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, als dass Gott keine Kraft hat zu heilen. Als braucht er noch zusätzlich die Kraft durch irgendeinen Zauber oder durch irgendeinen Gegenstand oder irgendeine Handlung, damit Gott heilen kann. Und dabei liegt es nicht an Gott, wenn jemand nicht geheilt wird. Es liegt nicht daran, dass Gott nicht heilen kann, so muss ich sagen, sondern dass er in diesem Moment vielleicht gar nicht heilen will. Aus was für einem Grund auch immer, das maße ich mir nicht an, drüber zu urteilen. Das steht uns nicht zu. Aber wenn Gott nicht heilt, dann hat es einen tiefen Grund. Und dann sollten wir nicht noch versuchen, andere Mächte anzurufen, sondern uns an Gottes Zusagen festzuhalten. Und eine dieser Zusagen ist, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten, alles zum Heil wird. Und das ist manchmal, eigentlich jeden Tag, ist das eine Herausforderung. In Deutschland geht es ein bisschen leichter, habe ich den Eindruck, hier tut alles. Also Strom ist da, Internet funktioniert, die Behörden funktionieren. Es fällt leichter, ein Leben zu führen ohne Gott, so ein Stück weiß. Letztendlich ist es aber ein Trugschluss. Also ich brauche Gott in Deutschland genauso wie in Mosambik. Da kriege ich es vielleicht noch ein bisschen deutlicher vor Augen geführt. Ich kann da nichts, ich weiß da nichts, wenn Gott nicht einfach Gnade schenkt. Und ein Beispiel, wie Gott handelt, wenn wir ihm vertrauen. Wir mussten mal von Südafrika nach Simbabwe über die Grenze fahren. Und Grenzübergang in Afrika ist nicht ganz so einfach wie innerhalb der EU. Man muss zuerst mal an einen Schalter, wo man sein Visum kaufen kann für Simbabwe. Stellt man sich an, dann in der Reihe, also wir kommen ja immer zu viert als Familie, in der Reihe hinter einem stehen dann die ganzen Simbabwer vielleicht oder die Südafrikaner, die relativ schnell durchreisen können, weil die sowas Ähnliches wie eine EU haben, eine kleine EU. Die brauchen da bloß einen Stempel. Wir müssen das Visum kaufen und dann freut sich jeder, oh, da sind wieder vier Ausländer vorne dran, die ewig brauchen, wo man alles eintragen muss und so weiter. Dann geht man weiter an den nächsten Schalter, wo man sein Auto ausführen muss oder einführen muss in das Land. Kohlendioxidabgabe, Straßenbenutzungsgebühr, Steuer, Versicherung und so weiter bezahlen muss, meldet man das Auto an. Dann geht es noch weiter zu einem Grenzbeamten, wo man deklarieren muss, was man alles dabei hat. Selbst wenn nichts zu verzollen wäre, muss man sagen, das ist das mit dem Wert und so weiter. Und dann kommt man erst zu einem letzten Grenzbeamten, der letztendlich nochmals Auto kontrolliert und dann den letzten Stempel in den Laufzettel da rein macht, dass man dann zur Schranke kann, um über die Grenze zu fahren. Es ist ein bisschen kompliziert. Und an dieser einen Grenze, die ist so kompliziert, da liest man dann im Internet zum Beispiel die Berichte von den südafrikanischen Allrad-Touristen. Bait Bridge, diese Grenze, da gehe ich nicht drüber. Da jage ich mir lieber eine Kugel durch den Kopf, als dass ich über diese Grenze fahre. Und es ist wirklich übel. Als wir das allererste Mal dort waren, habe ich mich brav hinten angestellt, in einer Reihe, 15, 16 Leute. Und ich stand anderthalb Stunden, ohne dass sich was bewegt hat. Also sind zwar ständig vorne Leute abgefertigt worden, aber die Reihe ging nicht vorwärts. Dann habe ich aufgepasst und habe eben gesehen, die ersten drei, vier Plätze vor dem Schalter, die sind belegt mit irgendwelchen Helfern. Und die haben ihre Kumpanen draußen stehen, an der Einfahrt zur Grenze. Und da kann man dann was bezahlen, damit man dann an den anderen, an der Schlange vorbei, sozusagen nach vorne kann, an den Schalter, um dann abgefertigt zu werden. Und die tauschen sich ständig aus, die 3, 4 Leute da vorne, und alle anderen, die so blöd sind und nichts bezahlen, die stehen dann eben hinten an und kommen nicht vorwärts. Und dann, also als mir das 2. Mal an diese Grenze kam, habe ich gedacht, diesmal bin ich schlauer. Ich suche mir gleich beim Beginn von dem Grenzübergang einen dieser Helfer, mache mit dem einen Preis aus, der okay ist, sag mit dem, ich bezahle nur dich, weil meistens hat er dann noch einen Freund und der Freund bringt auch nochmal einen Freund und dann muss man nochmal jemandem was bezahlen und dann wird das Geld immer mehr. Und er hat mir gesagt, okay, in einer Viertelstunde bringe ich dich durch die Grenze durch. Und das war für mich gut, weil wir sind 2 Stunden vor Dämmerung dahin gekommen. Und wenn es mal Nacht ist, sollte man im südlichen Afrika auf jeden Fall nicht mehr Auto fahren. Das wird sehr gefährlich. Und ich habe dann auch tatsächlich meinen Platz gekriegt vor dem Schalter, stand da und plötzlich bricht das Computersystem von der Grenzstelle zusammen. Und dann geht eine Dreiviertelstunde rum. Ich habe es erst noch nicht kapiert. Die Zollstation, die wird immer voller von Leuten, die immer ungeduldiger werden und die Stimmung heizt sich immer mehr auf. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, wie blöd ich war. Ich habe auf Menschen vertraut, dass die mich über die Grenze bringen. Und dabei weiß ich doch, dass wir einen Herrn haben, dem nichts unmöglich ist. So singe ich es wenigstens sonntags im Lobpreis. So beten wir es die ganze Woche durch in den Andachten mit unseren Mitarbeitern. Und Gott hat mir ganz einfach gezeigt, warum vertraust du anderen Menschen mehr und vertraust nicht mir? Und ich stand da in der Reihe und habe erstmal Gott um Vergebung gebeten, habe Buße getan und habe gesagt, Herr, es tut mir leid. Also das ist so ein Beispiel, wenn einem was bewusst wird, wir dürfen zu Gott damit kommen, dürfen die Schuld bekennen und er nimmt sie von uns. Und tatsächlich, 10 Minuten später, ging der Strom, also nicht der Strom, sondern das Computersystem ging wieder an. Wir sind weiter bearbeitet worden. Ich habe dann meine Papiere gehabt und musste eben noch den letzten Stempel kriegen von dem Zöllner, der nochmals Auto untersucht. Und dann laufe ich mit den Papieren, die ich da erhalten hatte, laufe ich zurück zum Auto, setze mich dahin und dann kommt mein Helfer wieder. Und er hat gesagt, er braucht nochmal so 60, 70 Euro, damit wir an der Schlange vorbei zu diesem einen letzten Zöllner kommen können. Es waren so 12 Leute vor uns, hat er gesagt, es dauert 2 Stunden, bis ihr da durchkommt, weil der Zöllner, der wartet ja auch auf sein Geld und bedient natürlich nur die, von denen er was bekommt. Und ich habe gesagt, nee, also Dorothee hat es genauso gesagt, wir zahlen nichts mehr. Und dann hat er gesagt, das dauert 2 Stunden. Dann haben wir gesagt, okay, dann übernachten wir hier an der Grenze. Hier hat es einen Zaun vorne, einen Zaun hinten, wir sind geschützt, brauchen keine Angst zu haben, dann schlafen wir im Auto. Und dann sind wir also zu diesem Platz gefahren, wo dieser letzte Zöllner steht, wo rund 20 Autos warten. Und neben uns, wo wir eingeparkt haben, das Auto, das hat schon alle Koffer ausgepackt gehabt. Da stand dieser Zöllner drumherum, eine ganze Traube an Leuten, die alle darauf gewartet haben, dass sie den letzten Stempel von ihm noch kriegen. Und das war noch nicht genug, was sie da gesehen hatten, also mussten die auch noch die Koffer aufpacken. Und in der Zeit macht er was anderes, dann dreht er sich rum, sieht unser Auto und meint, wem gehört das Auto? Er hat mich gemeldet, hat er mich angeschaut, das Auto nochmal angeschaut, dann nimmt er den Laufzettel, macht den Stempel da rein, unterschreibt, Amen, genau, Amen, drückt uns das in die Hand und wir konnten weiterfahren. Ausgeparkt, nebendran hat der andere immer noch seine ganzen Koffer aufgehabt und von den Leuten, die so als Traube um mich rumgestanden sind und alle auch auf den Zöllner eingeschwätzt haben, habe ich gar nichts mitgekriegt und habe gemerkt, Gott ist da und er kann das, ohne dass mir, ja, Bestechungsgelder bezahlen müssen. Also sowas ist normalerweise nicht möglich. Genauso wenig wie bei dem Sven, wenn wir es gehört haben, dass noch nach Schulschluss das Zeugnis umgeändert wird, die Zeugnisnote umgeändert wird. Aber wir wissen, bei Gott ist nichts unmöglich. Amen. Genau. Und wenn wir uns dazu entschließen, Gott unser Leben anzuvertrauen, dann werden uns alle Dinge zum Besten dienen. Das steht in seinem Wort und da dürfen wir uns dran festhalten. Und es liegt an mir, ob ich dieser Zusage vertrauen will. Will ich Gott lieben und mich durch seinen Geist leiten lassen? Will ich seiner Zusage vertrauen, dass mir dann alles zum Besten geschieht? Ja, hoffentlich. Solange dieses Beste ja auch konkret greifbar ist und mein Leben dadurch Erleichterung erfährt, habe ich keine Probleme damit. Ja? Aber es gibt doch auch Situationen, da fällt mir schwer, dieser Zusage zu vertrauen. Da liegt dieses Beste vielleicht noch eine gewisse Zeit in der Zukunft und ich erlebe es im Jetzt noch nicht. Als ich mich vor 13 Jahren bekehrt hatte, da vergingen keine 12 Stunden, bis ich gefragt wurde, ob ich nicht auf einen Missionseinsatz nach Kambodscha mitkommen würde. Und weil mit Verweis auf Matthäus 28 mir diese Bibelstelle in den nächsten paar Wochen mehrfach direkt vor die Augen gehalten wurde, von ganz verschiedenen Stellen, war mir schon klar, Gott hat da irgendwas vor mit dir und ich sollte mich wahrscheinlich in dem Bereich Mission engagieren. Und trotzdem hat Gott mich 10 Jahre lang mit einer Frau, mit meiner Frau, zusammenleben lassen, die schon auf die Bremse getreten ist, wenn ich das Wort Mission nur laut gedacht habe. Und es gab echt viele Momente, da war ich nur auf den Knien und habe Gott gefragt, Herr, warum? Warum machst du mir so schwer? Die Frau, die du mir gegeben hast, ja? So wie Adam. Ich habe es nicht verstanden. Und heute ist es dieselbe Frau, die es mir überhaupt erst ermöglicht, dass ich diese Arbeit in Mosambik machen kann. Weil Dorothee hält mir im Prinzip alles fern, hält mir den Rücken frei von allen Dingen, die jetzt nicht direkt mit der Projektleitung von der Schule Moyomokuru zu tun haben. Und es sind noch richtig viele. Und Gott zeigt mir ziemlich eindrücklich, wie meine Frau mir zum Besten dient. Amen, danke. Ihr kennt die Dorothee jetzt nicht von der Zeit vorher noch, ja? Aber sie war unnatürlich verschlossen für das Thema Mission. Und ich habe 8 Jahre lang einen Gebetsbrief verfasst für ein unerreichtes Volk in Asien und jede Minute, die ich dafür investiert habe, die hätte zum Ehekrach kommen können. Ich habe das dann meistens gemacht, wenn sie irgendwo unterwegs war, dann schnell irgendwas geschrieben. Aber davon durfte keine Minute praktisch vom Familienleben Gefühl genommen werden. Und dann vor 4 Jahren, 3,5 Jahren, hat sie in ihrer Gebetszeit den Mut gefasst. Und wir hatten das nämlich heute Morgen schon bei dem Eindruck. Und das fasziniert mich einfach an Gott, wie Gott Menschen aus ganz verschiedenen Richtungen oder aus verschiedenen Kontinenten zusammenführt in verschiedenen Situationen und dann das Gleiche mitteilen möchte. Wir haben das heute Morgen gehabt. Wenn du bereit bist, Gott zu vertrauen und dein Herz ein bisschen öffnen kannst für das, was er mit deinem Leben machen will, dann hab Vertrauen zu ihm und sicher ihm das zu, dass du auf sein Wort hören willst. Und Dorothee hat gesagt, Herr, ich weiß um den Konflikt zwischen der Missionsarbeit vom Rüdiger und von mir und hilf mir dabei, mein Herz ein bisschen für die Missionsarbeit zu öffnen. Das hat sie gemacht. Ich wusste nichts davon. Niemand wusste das zu dem Zeitpunkt. Außer Gott. Und am nächsten Tag ruft Siegfried Bongartz, der frühere Missionsdirektor von Velbert, an und sagt: Rüdiger, du weißt doch, wir brauchen jemanden für Mosambik, wo der Thomas dann künftig meine Nachfolge übernehmen soll, und wir brauchen einen Nachfolger für den Thomas, und wir hätten auch an euch gedacht. Er hat gesagt: Siegfried, du kennst die Dorothee, da ist nichts möglich, aber ich fühle mich geehrt und ich frage mal bei Gelegenheit nach. Und als ich das der Dorothee erzählt habe, da war das klar für sie und für mich dann im Prinzip auch. Unser Weg geht jetzt erstmal nach Mosambik, und wir konnten es annehmen, weil eben Gott gesprochen hatte. Und das Einzige, was wir sozusagen in der Hand haben, das ist das Vertrauen an seine Zusagen. Dass wenn wir in seinem Plan unterwegs sind, dann wird uns alles zum Besten dienen. Das trifft den Andreas genauso in Nürnberg. Du brauchst auch die Gewissheit, dass Gott dich da haben will, weil sonst wird es nichts. Aber ich bin überzeugt, du hast Gott lieb. Und diejenigen, die Gott lieben, denen wird alles zum Besten werden. Und euch hier in Clausthal-Zellerfeld wird es genauso ergehen. Gott hat euch lieb, das sichert er mehrfach zu. Und wenn ihr ihn lieb habt, dann stellt er sich dazu. Und dann wird euch auch dieser Pastorenwechsel zum Besten dienen. Und diese Zusage aus dem Römerbrief, denke ich, die gibt uns einfach Zuversicht. Zuversicht, um auf Situationen zuzugehen, ja, die wir weder verstehen noch beherrschen können, durch die wir aber hindurchgehen können, weil Gott bei uns ist. Und weil er uns in solchen Situationen für uns eintritt, weil er uns berät und weil er uns manchmal auch trägt. Und je schwächer wir selber dabei sind, umso mächtiger kann Gott durch uns wirken. Amen. Amen. Es gibt nichts Besseres, als ihm die Leitung in unserem Leben zu überlassen, als sich dafür zu entscheiden, Gott mit all unserem Handeln, mit all unseren Gedanken und Worten, mit ganzer Seele zu lieben. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Amen.